Hallo. Das ist Julia, Steffi, Fabi und ich bin Peter. Wir sind alle vier von der Solawi-Doni-Hof, also sind da aktive Personen, nicht aus dem Hofteam. Und sind jetzt hier heute da und zeigen hier einen Film und würden danach gerne, wenn ihr Lust habt, noch auch darüber diskutieren. Der Film heißt Connected, verbunden, wurde gemacht von vier jungen Studierenden, die 2021 Lust hatten, über verschiedene solidarische Projekte in München einen Film zu machen. Und ich fand, der ist richtig schön gut gelungen. Und die waren unter anderem auch an der Solawi-Doni-Hof. Ich habe dazu noch eine solidarische Imkerei hier in München. Dann waren die noch bei mir in der Imkerei dabei. Wohnen tue ich eben in der Lixalstraße 8 in München. Und dann waren die auch noch in dem Mietshäuser-Syndikatsprojekt in der Lixhals auch noch dabei. Und da auf dem Wagenplatz Olga waren sie auch noch. Ich habe hier auch noch Leute vorher vom Wagenplatz rumgeistern sehen und habe ihnen Bescheid gesagt, die könnten noch gerne kommen. Oder wäre sehr schön, ich hoffe, Nico taucht noch auf oder andere. Ja, ich weiß nicht, will von euch noch jemand?
Genau, wir hätten für euch, wenn ihr nachher vielleicht oder in der Pause kurz gucken wollt, wir hätten da hinten an der Wand ein paar Bilder nochmal von unserem Projekt aufgehängt, mit Bilder vom Acker, Bilder von der Ernte. Und wir würden euch trotzdem auch nochmal darauf hinweisen, dass wir uns entschieden haben, dass dieser Beitrag jetzt gestreamt wird. Also genau, wenn ihr nachher irgendwelche Fragen oder Diskussionsbeiträge oder so habt, dann landen die halt im Internet. Genau, und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir den Film an und danach schauen wir mal, wie wir drüber reden. Danke, dass Sie hier seid, alle.
wir sind ja hier in Mammendorf, nur meine Großeltern haben hier vorher gelebt und dann gab es so verschiedene Überlegungen und ich hatte eine Zeit lang eigentlich irgendwie auch gedacht, das wäre ja eigentlich cool mit...
Genau, Entschuldigung. Sowohl die Sola wie Donihof, wie auch die Imkerei oder solidarische Imkerei Schwarmstimmung. Wir suchen ab der nächsten Saison weiterhin immer noch neue Leute, die Anteile übernehmen wollen. Also das ist nicht nur quasi heute ein Info, weil uns die Sache insgesamt wichtig ist, sondern auch sowas wie eine Mitgliedsanwerbung. Ne? Und falls ihr euch das überlegen könnt, normal die Solawis haben, oder es ist auch in unserem Fall so, die sind immer schon heiß begehrt, die Anteile. Und wir sind schon auch ein bisschen, also wir sind keine riesige Solawi, wir sind halt immer so, was sind wir denn in der nächsten Saison? 50, 60 Anteile, wenn man, also es gibt natürlich in München ja eine sehr, sehr, sehr große Kartoffelkombinat, eine sehr große Solawi beispielsweise, die glaube ich momentan irgendwas an 1500 Anteile oder sowas machen. Das heißt, bei uns ist das sehr viel mehr DIY und viel. Dann Chris aus dem Off, sehr schön. Ja, also behaltet das mal im Hinterkopf und überlegt euch das. Wir haben euch die Flyer ausgelegt. Wir können dann später noch ein bisschen was dazu erzählen. Die neue Saison, es gibt Infoveranstaltungen noch mehr dann dazu auch. Und die neue Saison beginnt in der Solawi Donihof ab März. Und in der Imkerei gibt es keine Saisonbindung mehr. Da könnt ihr einfach immer rein und raus, wie ihr wollt. Okay. Technik. Der Ton ist repariert. Wuhu.
Kannst du mal gucken, ob du irgendwo noch so ein Messer findest?
Ja.
Oder hast du ein eigenes?
Nee, ich such mal.
Vielleicht liegen da, müssen irgendwo vielleicht welche rumliegen, sonst vielleicht da vorne irgendwo. Okay.
Ich war heute beim Rossmann, da hat mich so ein Typ angesprochen. Hey, du bist doch auch von Isolari? Aha, wer bist du?
Die wenigsten verwerten die Blätter immer bei den meisten Sachen.
Wir sind ja hier in Mammendorf. Genau, meine Großeltern haben hier vorher gelebt und dann gab es so verschiedene Überlegungen. Und ich hatte eine Zeit lang eigentlich irgendwie auch gedacht, das wäre ja eigentlich cool mit Felder und Scheunen, wenn hier irgendwas Gutes passieren würde. Und habe dann nach Leuten gesucht, die hier was anfangen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, kann ich eigentlich auch selber anfangen. Die Möglichkeit, dass halt ohne den Markt irgendwie Gemüse anzubauen und unter die Leute zu bringen, also unabhängig zu sein und nach Bedarf zu produzieren. Es war eigentlich die einzige Möglichkeit, um hier auf dem kleinen Gelände mit dem, was hier war, mit wenig Eigenkapital irgendwas zu starten.
Es ist halt einfach eine freieres Arbeiten, selbstbestimmteres Arbeiten und auch zu sagen, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Klar, immer in dem Bewusstsein, ich muss das für meine Mitglieder, denen schon nach bestem, das haben wir auch mit ihnen vereinbart, nach bestem Wissen und Gewissen produzieren wir für euch Gemüse. Aber ich weiß halt, für wen ich das mache, wer das nachher ist. Du siehst auch direkt Ergebnisse aus deiner Arbeit und das ist halt weitaus befriedigender als vieles andere, was ich bisher gemacht habe. Das ist so ein bisschen, was dieses solidarische Prinzip ausmacht, dass halt keinen festen Monatsbeitrag hast, sondern unsere Leute kriegen halt offengelegt, was der ganze Spaß kostet. Und wir machen am Anfang vom Jahr dann eine Bietrunde. Und in der Bietrunde hält jeder fest, was er nach seinen Haushaltsmitteln halt bezahlen kann. Das ist so das, was solidarisch dran ist. Und wir haben auch so, dass wir keine festen Kisten packen oder so, sondern die Leute sich halt das, was geerntet wird, miteinander teilen und es halt auch mittragen, dass es halt auch mal nichts geben kann. Also wenn aus irgendwelchen Gründen, Insekten, Unwetter oder sonst irgendwas mal irgendwas schief geht, dann gibt es halt auch mal nichts. Und wir haben halt trotzdem unsere festen Einnahmen und können damit halt die Planung für den Hof machen.
Ja, sinnvoll ist auf jeden Fall eine Ackerfläche, sowas zu machen, die einen Mehrwert hat. Jetzt von den Insekten und von dem Humusaufbau und dabei halt noch Menschen zu ernähren. Also man kriegt ja auch mit, wie Kinder quasi mit unserem Gemüse so groß werden. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ja, ich glaube, das ist die einzige sinnvolle Möglichkeit eigentlich, wie man Landwirtschaft betreiben kann, weil sie halt marktunabhängig ist. Genau, also von dem her, es gibt halt keine festen Preise und man hat seine festen Abnehmer, es gibt so die Sicherheiten und man kann die Landwirtschaft halt so betreiben, wie man sie betreiben möchte. Ich bin jetzt parteilos im Gemeinderat drin, aber auf der Liste der Grünen. Also mein Anliegen war das jetzt, diese ganzen Öko-Themen halt mit reinzubringen. Also Klimaschutz und Artenvielfalt, Klimaanpassung und nochmal das Thema Umweltschutz anders aufzurollen. Man kann ja auch an Bäumen feststellen, dass oben die Spitzen so sich so ein bisschen krümmen und eintrocknen und nicht so dicht belaubt sind. Also daran lässt sich auch erkennen, dass der Grundwasserspiegel halt immer weiter absinkt. Wir können das gerade noch ganz gut ausgleichen mit Mulchen und viel Humusaufbau, also dass der Boden nicht so schnell durchtrocknet. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Kulturen jetzt gehabt, die halt nichts wurden. Okay. Danke. Papa, Lisa.
Danny, komm.
Hi. Hi. Vorteile von Eseln gegenüber vom Traktor ist es halt, dass die den Boden halt gar nicht verdichten. Genau, keine Abgase ausstoßen, kein Erdöl brauchen. Und man an sich, sie sind ein bisschen wendiger. Sie brauchen zwar auch Vorbereitungszeit, das braucht der Traktor aber auch. Genau, aber so die Hauptdinger sind eigentlich, dass man sie mit Heu füttert und die den Boden nicht verdichten. Ja, und der Shooter galt vorher als mega dominanter Esel. Und dann musste man ihn ein paar Mal kastrieren, weil die voll den Scheiß gemacht haben, immer die ganzen Ärzte vorher. Und dann haben wir ihn auch nochmal, weil dann hat er eine Entzündung da drin, das hat auch niemand vorher festgestellt. Und deswegen war das mit ihm immer so, der war selber in sich halt nicht so ganz gesund. So, und das hat er halt, glaube ich, auch nach außen und hatte dann voll viel Angst, weil er auch geschlagen wurde und eine Zeit lang in der Box stand und eigentlich nur Scheißerfahrungen gemacht hat. Genau, und dann hat er halt immer seine Ängste halt quasi mit Gegenwehr ausgedrückt. Also immer wenn irgendwie jemand dominant oder irgendwas von ihm wollte, dann hat er halt so das Schubsen angefangen und halt so ein bisschen, hey, pass auf, ich bin eh viel stärker und so. Genau. Aber das hat sich total gebessert und eigentlich ist er eher ein total sensibler Typ halt. Und gar kein Dominanter. Also dominant nur in dem Sinne, wenn er halt Angst hat.
Das ist die Ausgleichsfläche von Mammendorf und hier sind einige Baugebiete ausgeglichen worden, wobei eben Ausgleichsfläche, wie ich schon gesagt habe, gibt es eigentlich nicht auf der Welt, weil man kann nichts ausgleichen. Wenn man irgendwas zubetoniert, kann man es nicht ausgleichen. Aber gut, es heißt so und dann haben wir uns den angenommen, den ganzen Ausgleichsflächen und haben festgestellt, dass eigentlich nicht wirklich irgendwas geschehen ist.
Genau, und das Problem bei der Fläche war, es ist eine sehr große Fläche, die war voll mit Brennnessel und Schilf, weil sie nicht gemäht wurde. Dann haben wir jemanden gesucht, der uns halt hier unterstützt. Dann hat sich der Donihof irgendwie bereit erklärt, weil sie gesagt haben, sie brauchen dieses Material als Düngung. Es gibt einen Pflegeplan, muss dreimal im Jahr was gemacht werden. Übernimmt der Donihof mit seinen Mitgliedern, die ja dann da mithelfen. Es wird gemäht und es wird zusammengerecht und es ist halt eine ganz tolle Zusammenarbeit, eine tolle Gemeinschaft zwischen Bund Naturschutz, auch andere Leute, die sich halt für Ökologie oder für Mitmachen draußen interessieren und halt Donihof mit seinen ganzen Leuten, die dabei sind.
wir sind ja vom Bund Naturschutz und ich möchte einfach als älterer Mensch sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass sie die jungen Leute dafür einsetzen, ja, dass solche Flächen gepflegt werden, auch mithelfen. Weil ich denke immer, man braucht jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern man kann sich genauso gut da mit dem Rechen betätigen, mit der Schaufel und mit dem Gabel und und einfach was für die Allgemeinheit. Und für die Allgemeinheit ist auch für sich selber was zu tun.
Zur Imkerei gekommen bin ich mal, was ist das jetzt her, 7-8 Jahre. Du arbeitest halt irgendwie im Rhythmus von den Jahreszeiten und hast natürlich auch noch dazu niemanden, der dir sagt, wann du wie arbeiten musst, außer den Bienen. Ich habe dann die Leute vom Donihof kennengelernt, von der solidarischen Landwirtschaft. Und die haben mich dann irgendwie motiviert, einfach das zu sehen, wie die das machen. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das auf die Imkerei übertragen. Und die Imkerei habe ich jetzt und die mache ich jetzt weiter und lässt mich jetzt auch nicht los. Nicht mehr. Glaube ich nicht, dass ich das nochmal loswerde. Also der Grundgedanke von solidarischen Landwirtschaften allgemein ist ja, dass du die Leute, die Lebensmittel produzieren, von dem Preisdruck und von dem Produktionsdruck eigentlich befreien willst, damit die jetzt nicht unbedingt alles aus dem Acker beispielsweise rausholen müssen oder ich alles aus den Bienen rausholen muss, weil ich viel produzieren muss, um das Ding überhaupt finanzieren zu können. Es geht darum, sich selbst den eigenen Bedarf einzuschätzen, ne? Also du kriegst nicht einfach so viel, wie du haben kannst, sondern du sollst selber einfach so viel nehmen, wie du brauchst.
Dann habt ihr das überlebt, den großen Varroa-Angriff im Frühling. Das hat doch gut geklappt. Sie haben aber wohl nicht genug Honig, um durch den Winter zu kommen. Das heißt, ich muss sie halt auffüttern. Da müssen wieder andere Bienen mit denen solidarisch sein eventuell und etwas vom Standhonig hier abgeben. Ich werde hier jetzt gleich Ameisensäure vorbereiten, die ich denen aufsetze zur Varroa-Behandlung. Also die Ameisensäure ist eine organische Säure, die sich nicht im Honig oder sonstigem anreichert, das ist schon mal wichtig, oder im Wachs vor allem auch. Für die Bienen ist es trotzdem überhaupt kein Spaß, aber sie wirkt richtig gut.
Die Leben sind so stark ineinander verwoben von Menschen und die Geschichten von Menschen und Bienen, dass das einfach schwierig ist zu sagen, ja, wir lassen jetzt die Bienen alleine und dann wird alles besser. Fände ich zum einen schade, zum zweiten sind Bienen und Menschen, wir haben halt den gleichen Lebensraum und wir müssen uns halt irgendwie was finden, wie wir zusammen die Geschichte hier einfach managen. Ich weiß nicht, ob alle so leben könnten wie ich, auch ob das irgendwie gesamtvolksökonomisch zusammenpassen wird dann letztendlich. Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass solidarische Konzepte tatsächlich einfach alle versorgen können, alle glücklich machen können, alle
eine Sicherheit bieten können? Ja, glaube ich schon. Natürlich ist das keine konfliktfreie und schöne blaue Himmelwelt.
Also wir haben ja auf dem Acker ziemlich viel Blühflächen geschaffen und Mulchen auch. Und das finden Schnecken natürlich total super. Zudem war der Winter auch ziemlich warm und dann sind auch nicht so viele gestorben auf natürliche Art und Weise. Und wir versuchen schon quasi wie im Biotop zu gärtnern. Also wir bauen quasi Gemüse in einem Umfeld an, wo auch Insekten und andere Lebewesen sein dürfen. Also an sich auch Schnecken, nur wir haben das Problem, dass es von bestimmten Arten von Schnecken einfach so viele gibt, dass die alles ratzefatz leer fressen. Und wir hatten die letzten 2 Jahre eigentlich das ganz gut unter Kontrolle halten können, indem wir im Gemüse die dann einfach gezielt getötet haben oder direkt kompostiert, kann man vielleicht auch sagen. Es gab auch Leute, die haben die Schnecken dann schon Richtung Stadt mitgenommen, aber da finde ich es dann auch ein bisschen doof für die Schnecke. Also ich meine, was soll die da? Also ich glaube, so ein schneller, kurzer Tod ist schon in Ordnung.
Das Eklige ist ja, dass die dann nochmal ihre Fühler trotzdem ausstrecken und so.
Also gerne mache ich diese Arbeit auch.
Und wenn man es im ganz dunkel macht, dann sieht man die tatsächlich noch mal besser, weil die mit dem Schleim so einen Schimmer haben. Ausgerechnet, wenn man, ich habe was so, wenn in allen Grünflächen irgendwie pro Quadratmeter nur 20 Schnecken leben und wir die leben lassen und die alle Eier legen, dann haben wir nächstes Jahr 16 Millionen Schnecken, weil die ungefähr 400 Eier legen und die spanische, wenn es blöd läuft, sogar 2-mal im Jahr.
Gärten haben meines Erachtens ein Transformationspotenzial. Also ein guter Garten ist für mich ein Ort, wo eine größtmögliche Vielfalt stattfindet. Die Vielfalt bezieht sich eben auf Soziales, die Vielfalt bezieht sich aber auch auf vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere, für die es ansonsten knapp wird in der Stadt, auch auf dem Land. Also man kann sehr viel lernen von eben diesen urbanen Gärtnern, diesen Miteinander agieren, um das zu übertragen sozusagen auf eine größere Ebene, auf eine gesellschaftliche Ebene meinetwegen. Wie wollen wir miteinander leben? Was ist uns wichtig? Ich denke mir, dass es viele Initiativen waren, die einfach gleichzeitig so ein bisschen an vielen Ecken entstanden sind. Das eine Welthaus ist eigentlich eine Begegnungsstätte und der Garten war zufällig da, wurde aber eigentlich gar nicht so sehr als solches wahrgenommen. Und der ist entstanden mit also einer Geschäftsführerin, die sich ganz stark mit urbanen Gärten beschäftigt hat. Und ihr war es eben wichtig, also dieses Potenzial, dass man eben irgendwie die verschiedenen Kulturen auch einbezieht und miteinander ins Gespräch bringt, also dieses gärtnerische Potenzial auch auszunutzen. Das ist ja auch gelungen.
Ja, ein kleines noch.
Oh, wie süß.
Da kommen dann mal Karotten, aber die sind noch nichts, glaube ich.
Wow.
Ich sag ja, wie Gold suchen ist das.
Ja, das sind schon die schönsten. Genau, das ist ja auch noch ein paar. Perfekt. Das sind jetzt Feuerbohnen.
Das sind die Feuerbohnen, das sind Butterbohnen. Und da oben haben wir noch dann Violetta Cornetta.
Das eine Welthaus ist eine Begegnungsstätte für ganz unterschiedliche Gruppen in München. Es geht um Migration, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um entwicklungspolitische Bildung und alle Gruppen, Vereine, Initiativen in München, die sich zu den Themen beschäftigen, die können bei uns Räume mieten.
Und heute auch Tomaten, weil die sind alle frisch gepflückt heute.
Sind die wieder von dir zu Hause?
Und teilweise auch von hier.
Es gibt erstens einfach mehr schönen Raum, wo man sich einfach aufhalten kann. Und zwar jeder oder jede, die hier vorbeikommt oder die Räume nutzt oder aus dem Vorderhaus, Nachbarn. Also es ist ja öffentlich, das Ganze. Ich finde, dass in der Stadt so viel wie möglich einfach bienenfreundliche Pflanzen existieren sollten. Jedes Stückchen, wo es mehr Pflanzen gibt, ist gut. Ich glaube, dass die Menschen eigentlich oft ähnliche Ziele haben, dass es aber dann immer so zwei Wege gibt. Also entweder man kämpft für etwas oder man kämpft gegen etwas. Es kann dasselbe Ziel haben, aber es hat eine völlig andere Ausstrahlung. Und ich glaube, das mit dem für etwas kämpfen führt eher zum Ziel, oder das wünsche ich mir zumindest, ist auf jeden Fall eine viel schönere Ausstrahlung.
Die urbanen Gärten sind ja öffentliche Räume. Und in urbanen Gärten mitzuarbeiten und zu gestalten, ist auch eine Möglichkeit, teilzuhaben an der Gestaltung des öffentlichen Raums. Und es gibt inzwischen ja immer weniger Frei- und Spielräume für die Mitgestaltung. Und deswegen also sind uns diese Orte so wichtig, weil das so eine Art von Selbstermächtigung ist, aber auch ein Signal, ich kann auch mitwirken, ich kann bewirken, ich kann was tun, ich bin Teil dieses öffentlichen Lebens. Also es hat auch so ein Demokratisierungspotenzial für uns. Und es macht unheimlich viel Spaß.
Hier auf Stadtpark Olga, das ist ein Wagenplatz. Wir wohnen in Bauwegen und Zirkuswegen und LKWs und eine Wohngemeinschaft, ein Kulturprojekt, ein Veranstaltungsort.
In München.
In München, genau.
Ich kann mich erinnern, dass die Idee damals war, mehrere Menschen schon im Wagen gewohnt haben und genervt waren von der Situation, dass man mal hier, mal da, dann muss man sich verstecken, so tun, als ob man ja gar nicht da wohnen würde. Und das vor dem Hintergrund, dass es überall in Deutschland Wagenwohner, Wagenwohnerinnen gibt, schon lange Zeit, das hat irgendwie nicht gepasst. Und da kam der Wunsch, zu sagen, hey, das wollen wir jetzt mal gescheit machen und mit einem politischen Anspruch zu, auch zu zeigen, dass, das machen wir nicht mehr versteckt, sondern es gibt uns und da sind wir. Deswegen diese städtischen Grundstücke. Und so kam die Gruppe ursprünglich zusammen.
Ein Teil unseres Konzeptes ist eben diese Plätze, die wir als Zwischennutzung bekommen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen sie beleben und einen Teil dieser Plätze auch der Öffentlichkeit zugänglich machen, was sie ansonsten nicht wären. Das heißt, wir stellen unsere Wege hin, wir richten uns ein, bauen einen Ort auf, wo Dinge möglich sind. Mit dem Hintergrund, bring dich ein, mach selber mit, erleb Gemeinschaft.
Also ich glaube, es gibt schon, oder was ich so höre, schon viel Bedarf oder Interesse an so gemeinschaftlichem Leben. Hm. Und es gibt es in München halt wahnsinnig wenig einfach. Und ja, genau, ich denke auch, dass deswegen das Interesse hier auch so groß ist.
Ich hoffe sehr, dass da alle ihre Wege finden dafür, weil das ist, glaube ich, was ganz, ganz großes Grundbedürfnis des Menschen, dass man sich gemeinschaftlich organisiert und gemeinschaftlich wohnt.
Und ich denke mir das aber oft, was die Nachbarschaft betrifft oder sowas, dass ich da auch, das kriegt man auch mit dann so, wenn wir an einen Platz ziehen, dass die Vorbehalte und auch die Vorurteile erstmal ganz groß sind. Und wenn die dann so mitkriegen, was wir da so machen und wie wir da leben, also im besten Falle ergeben sich da vollkommen neue Welten für Nachbarn.
Und ich glaube, was wir da schon so Richtung zukunftsweisend als Stadtpark Olga vielleicht so zum Nachdenken anregen wollen, also nicht, dass jeder jetzt in einem kleinen Wagen leben sollte, aber vielleicht schon so, dass man sich halt überlegt, okay, was gibt es noch für andere Wohnformen? Kann man vielleicht auch in einem Haus einen Gemeinschaftsraum einrichten?
Also ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Zukunftsvision, immer im Kleinen zu bleiben. Wenn es möglich wäre, dass mehr Menschen gemeinschaftlich sich organisieren können und wohnen könnten, weil das ist das, was bei uns immer rankommt. Das ist gewünscht, das ist vermissen sehr viele Menschen und das wäre meine Zukunftsvision zu sagen, ja, dass das mehr umgesetzt wird und mehr möglich wird.
Definitiv.
Entschuldigung.
Die Lixhals gibt es jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, in München. Wir sind das einzigste Projekt im Mietshäuser-Syndikat. Die Idee ist ganz knapp gesagt, also uns gehört dieses Haus. Alle Leute, die in dem Haus herinnen wohnen, wir können entscheiden, was mit diesem Haus passiert, wie wir das verwalten, was wir für uns wichtig finden. Das Einzige, was wir nicht können, ist diesen Laden wieder verkaufen. Wenn jemand das verkaufen wollen würde, dann geht das nicht, weil alle anderen in den Häusern wahrscheinlich sagen würden, nee, hey, wir verkaufen das nicht, das bleibt bei uns, was vollkommen richtig ist, weil somit entziehst du halt diesen ganzen Wohnraum und ja auch Lebens- und Gestaltungsspielraum quasi, entziehst du halt dem freien Markt.
Für mich ist so eine Herstellung oder kollektive Nahrungsmittelproduktion schon so ein kleiner Blick auf, wie ich mir ein Zusammenleben vorstelle, wie ich mir irgendwie auch ein Miteinander vorstelle. Also ganz persönlich für mich, und das ist dann eine tolle Erfahrung auch, finde ich erstaunlich, wie einfach man dann doch seine auch Form der Ernährung und seine Form zu kochen umstellen kann und sich darauf einlassen kann. Das hat Spaß gemacht und war auch eine Bereicherung irgendwie, zu merken, okay, ich kriege das hin, dass ich halt mich von den Sachen ernähre, die halt angebaut werden und die gerade auch, ne, die gerade geerntet werden können. Biologisch oder irgendwie unter guten Bedingungen erzeugte Lebensmittel können sich halt Leute nicht leisten, die halt irgendwie ALG2 abhängig sind oder so. Die können jetzt nicht irgendwie in den Bioladen gehen und sich halt teures Gemüse kaufen. Letztendlich ist es ein kollektives Projekt, und wenn es kollektiv scheitert, dann scheitert es halt. Und wenn jetzt, also ganz banal gesagt, wenn halt nicht genug gejätet wird und die Karotten deswegen nicht kommen, dann gibt es halt im Winter keine Karotten. Und dann kriegen wir halt im Winter noch ein bisschen Feldsalat und ein bisschen Kohl, aber keine Karotten, weil halt nichts anderes angebaut werden oder nichts anderes geerntet werden konnte. Und dann gibt es halt im Winter weniger Gemüse. Und dann können wir uns im nächsten Jahr überlegen, ob wir das wieder so wollen und ob, wie wir da miteinander umgehen.
Hier im Laden von der Lixhals herunten sind wir gerade beim Schleudern und Pressen von Honig. Dieser Raum hier, den vergeben wir normalerweise auch an unterschiedliche Gruppen, die wir halt irgendwie unterstützenswert finden und die sich schwer tun, heutzutage halt Räume zu finden, wo sie sich treffen können. Und das ist quasi für mich halt total ideal, weil ich halt diese solidarische Imkerei ja auch noch in diesem Verbund mit einem Hausprojekt habe.
Ich habe aber keine drinnen, nur so was Schönes gebaut.
Danke.
Yeah. Die Mammendörfer, ey, das sind solche Spießer, das ist der Wahnsinn, die Bienen machen einfach alles, das ist so alles so schön perfekt.
Also jetzt kannst du mir gerne hier auch...
Die letzte, also es kommt da noch eine quasi, oder? Somit sind hier noch die.
Für mich ist es total wichtig als Imker, dass ich sage, ich kümmere mich nicht nur um Bienen, sondern es hat auch was mit Insektenschutz allgemein zu tun. Und ich schaue, dass die Landschaftsgestaltung halt irgendwie sich so verändert oder ich mich so einbringen kann, dass die quasi da auch einen guten Lebensraum haben. Und jetzt nicht nur Honigbienen, sondern allgemein bezogen auf Insekten.
Ich bin jetzt auch so ein bisschen in diese solidarische Imkerei mit reingerutscht, als, ja, als Unterstützerin, sowohl als Profiteurin, sage ich jetzt mal. Und für mich ist es besonders spannend und vor allem halt auch greifbar, weil ich vor ein paar Monaten mit dem Imkern angefangen habe und über mehrere Zufälle den Peter kennengelernt habe und dann einfach mit ihm gesprochen habe, ob ich mit ihm einfach zusammen das Imkern irgendwie anfangen kann.
Aber es geht nur mit Verzicht und Selbstorganisation.
Verzichten wird niemand.
Ja, aber es ist, ja, aber
du musst ja nicht auf
Ich sage ja nicht, dass es alle Sachen machen, aber ja. Das ist das Einzige, was,
ja, das ist ja das, was
funktionieren wird. Verzicht und Selbstorganisation.
Ich glaube, was fehlt, sind Utopien. Es wird halt den Menschen immer nur erzählt, ihr müsst auf dies und das und jenes verzichten, weil das ist alles schlecht.
Vielleicht eher sagen würde, wie würde denn die gute Zukunft aussehen und einfach ein bisschen mehr mit Bildern und positiven Zukunftsbildern arbeiten würde, wären die Leute vielleicht eher bereit, Sachen zu ändern, um darauf hinzuarbeiten.
Sperry hat da, glaube ich, recht mit, wenn sie sagt, Selbstorganisation. Weil ich glaube auch daran, dass die Gesellschaft funktionieren kann, wenn wir viel mehr Gewicht auf die Kommunalpolitik, auf die Selbstverwaltung legen und nicht auf irgendeine höhere Organe, die das irgendwie organisieren sollen. Und wenn man diese vielen Menschen anders organisiert und sie mitnimmt, und dann kommen wir ganzes Stück zurück, dann kommst du auch in die Schulbildung. Also auch in der Schule muss es anders laufen. Dir muss ja erstmal überhaupt beigebracht werden, was ist solidarisches oder soziales Verhalten.
Es ist ja nur die Frage, wie Gesellschaft gerade momentan funktioniert. Und das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ist ja eigentlich im Grunde auch nur ein selbstorganisiertes und ein solidarisches mit allen Parteien. Also das muss jetzt ja auch gar nicht so heißen oder so, sondern es geht ja bloß um die Art, wie man wirtschaftet.
Leute sagen auch zu uns, wir würden verzichten. Wenn ich sehe, was ich vorher verdient habe, was ich an Geld verdient habe, was ich ausgegeben habe und wenn ich sehe, was ich hier ausgebe, seit ich hier auf dem Hof bin, das ist gravierend, dass das einen Unterschied macht, aber verzichte auf nichts. Im Gegenteil. Ich wertschätze das und das ist ja auch so ein Gedanke der Solawi, dass man Verzicht hat ja immer was mit Geld und mit sich nicht kaufen können zu tun. Und deshalb ist ja auch so ein Grundprinzip der Solawi, dem Gemüse oder dem, was die Solawi produziert, den Wert geben und den Preis nehmen. Ja, damit ich einfach wegkomme von diesem, was kostet das? Nein, was ist es mir wert?
Ich hoffe, die Kameras sehen uns noch. Wenn nicht, dann, naja. Vielleicht würden wir anfangen mit, ob ihr irgendwie Fragen habt. Also, genau. Wir werden alle jetzt von der solidarischen Landwirtschaft am Donihof, der Peter noch von der solidarischen Imkerei und der Liegsatz 8. Genau, vielleicht würden wir erstmal gucken, ob ihr Fragen habt und dann können wir gerne auch in eine Diskussion einsteigen oder genau, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, Ideen, wie auch immer. Genau, wir hätten hier ein Mikro noch. Es wäre gut, wenn ihr in das Mikro redet, damit die Menschen im Internet das dann auch eure Fragen hören.
Wie viele Leute seid ihr denn aktuell?
Jetzt Zwischenstand, oder? Ja, also wir sind im Moment 38 Anteile und hinter jedem Anteil sind aber teilweise auch mehrere Personen. Kann man das rechnen? 2 bis 3 im Schnitt schon hinter jedem Anteil.
Genau, und wir planen das die nächste Saison nochmal mit 50 Anteilen bei der Solawi. Genau, und das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren so gezeigt. Wir hatten auch mal ein Jahr, wo wir 70 Anteile hatten. Es gab so in dem ersten Pandemiejahr einen ziemlichen Run auf, glaube ich, andere Lebenskonzepte und andere Ernährungs- und Freizeitkonzepte. Da haben wir dann viele Anteile gehabt und hat sich jetzt aber auch so ein bisschen gezeigt, dass eigentlich die, dass so 50, 60 Anteile eigentlich auch so eine gute Grenze ist, damit es auch nicht total abstrakt und unpersönlich wird und so eine Verbundenheit und auch ein Verständnis für Prozesse in so einem Projekten auch so eine Selbst- und Eigenverantwortung, also eine Eigenverantwortung und eine Selbstorganisation noch einfach praktikabel ist. Also wir sind sehr informell und sehr basisdemokratisch, sage ich mal, organisiert. Das heißt, es gibt AGs, es machen Dinge, also so nötige Jobs, ist abgesehen von dem täglichen Ackern und der Produktion von Lebensmitteln, basiert innerhalb der Mitglieder, wer halt gerade Bock hat und wer irgendwie sich irgendwo mehr Zeit investieren möchte. Und das ist eine ganz, finde ich, angenehme Art, wie man Sachen erledigt, aber stößt natürlich an ihre Grenzen auch, wenn es irgendwie so in Bezug zu dem Projekt und auch eine Mitverantwortung geht. Genau deswegen hat es sich so gezeigt, dass so 50, 60 Anteile, ich könnte mich korrigieren, eigentlich ein ganz guter, gute Größe ist, ne, wo es auch lohnt. Die Sachen zu produzieren, ist eben auch ein gewisser Aufwand und aber auch, das nicht total unpersönlich wird.
Danke. Ich kann mit dem Begriff Anteile wenig anfangen, weil ich halt ganz neu zu der ganzen Sache bin. Wie würde man das bestens erklären?
Jetzt ist es ange. Also, ein Anteil, wie erklären wir das am besten? Ein Anteil kann sein eine Wohngemeinschaft, die sich dann sowohl den Geldbetrag, den sie im Monat bezahlt, teilt, wie auch das Gemüse, was kommt. Es kann auch sein, mit Nachbarn sich das zu teilen. Es kann der Familie sein, ganz egal. Und die sind auch unterschiedlich groß. Also es ist auch immer schwer zu sagen, wie viel Gemüse ist ein Anteil, weil es ist eben tatsächlich, wie auch gesagt worden ist im Film, wir tragen auch die Risiken mit. Also dieses Jahr war ein extrem gutes Jahr, letztes Jahr war ein extrem schlechtes Jahr. Es ist immer ganz schwierig zu erklären, wie viel kriege ich da. Also dieses Jahr hat man locker 2 bis 3 Personen davon versorgen können, würde ich jetzt behaupten. Ja. Oder eher mehr. Genau. Anteil heißt, die machen unter sich aus, diese Personen, wie viele Ackertage bringen sie ein, wie viel bezahlen sie, wer holt das Gemüse ab und so weiter. Was kann man noch zu Anteil sagen? Wollt ihr was ergänzen?
In manchen Solawis gibt es so feste Kisten und bei uns ist es eben so, dass jeder sich selbst einschätzen soll, wie viel kann ich tatsächlich verbrauchen, ohne dass es schlecht wird zu Hause, ohne dass die anderen gar nichts mehr bekommen, wenn da jetzt nur, sagen wir mal, zwei Kürbisse sind und es sind aber mehrere Anteile noch, dann teilt man die vielleicht auch mal. Oder eben es ist sehr viel Salat, dann muss man vielleicht mal mehr Salat nehmen und verschenken oder so, je nachdem, genau.
Wollt ihr noch was wissen?
Ja, vielleicht noch zu dem Anteil. Also es ist schon so, dass da immer ganz verschiedene Gemüsesorten dabei sind oder auch Obst manchmal. Also es ist nicht nur Kürbis, sondern es gibt mehrere Dinge.
Da hast du dich jetzt selbst geoutet. Ich wollte nicht sagen, dass du ja auch Mitglied von der Tsunami bist. Aber ja, genau, Tegu ist auch Mitglied. Habt ihr noch weitere Fragen oder wie so eine Saison? Ja.
Ja, hi. Wie macht ihr das im Winter? Also lagert ihr, wird das Gemüse eingelagert? Habt ihr irgendwelche Kühlräume, wo das, oder Keller, wo das dementsprechend den Winter überdauert und dann das typische Wintergemüse dann ausgeliefert wird?
Ja, also ich würde sagen, wir sind auch eine lernende Gemeinschaft. alles eigentlich, alles, was du gesagt hast, also es wird auch jetzt noch geerntet teilweise. Dieses Jahr ist es sehr mild. Es gibt einen Folientunnel seit letztem Jahr. Es wird eingelagert. Es gibt natürlich im Winter dann auch verstärkt Lagergemüse. Und je nachdem, was halt im Sommer so gibt, kochen wir halt auch ein.
Gar nichts zu ergänzen.
Zu nichts.
Sind die Anteile gleich groß oder ändert sich das dann schon durchaus im Winter, dass das dann etwas weniger ist?
Die Idee hinter einer solidarischen Landwirtschaft ist, wir teilen uns den Aufwand und die Kosten, also sowohl den Arbeitsaufwand als auch die nötigen Kosten, und wir teilen uns den Ertrag. Und das heißt, es kann mal mehr, mal weniger sein. Und klar, im Winter, also es gibt jetzt irgendwie, es gibt so Zeiten im Sommer, die sind natürlich gerne in den Ferien, wenn Leute nicht da sind, wo mega viele Zucchini und mega viele, wie auch immer, Gemüse und Auberginen gerade da sind. Und wo es dann auch der, also es ist nicht, es gibt keine kalkulierbare Menge an, du kriegst jede Woche 300 Gramm von Salat und ein Kilo von dem, sondern es ist halt das, was da ist, wird verteilt, und im Winter ist es weniger, ja. Aber kommt immer darauf an, wie es im Film ja auch kam, wie viel wir halt einlagern konnten. Ja. Also es gab auch, muss man sagen, es gab auch mal Winter, wo man 3-4 Wochen lang gar nichts gekriegt hat. Dann fängt wieder der Salat, die Salatsaison an, dann gibt es ein paar Wochen lang halt verstärkt Salat und halt irgendwelche Lagergemüse. Aber es ist so unkalkulierbar, wie Lebensmittelproduktion halt unkalkulierbar ist, und nur es wird halt spürbar und verteilt. Also es wird halt nicht wie in einem, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, da ist die Ernte ja genauso unkalkulierbar. Das wird halt irgendwie sowohl entweder mit industriellen Mitteln irgendwie überdeckt oder durch Importe oder durch wie auch immer. Bei uns merken wir es halt alle gemeinsam. Also es ist letztendlich eine unmittelbare Erfahrung von dem, was halt gerade geht. Und wenn wenig geht, weil halt ein verregneter Sommer ist, dann kriegt man halt auch weniger von manchen Sachen.
Und wie sieht das aus so mit der gesellschaftlich-sozialen Durchmischung bei euren Mitmachenden? Also das ist im Grunde von uns beiden die Frage, gell?
Ja, mir erscheint es immer so, dass diese bewusste Landwirtschaft in so einer bestimmten Bubble von Personen ist, die einen bestimmten Bildungshintergrund haben. Und seid ihr da bemüht, euch irgendwie auch euch das bewusst zu machen, oder ist euch das bewusst, oder versucht ihr es auch anders zu kommunizieren und eben auch in Hinblick auf soziale Klasse oder eben Diversität da irgendwie das mitzudenken? Weil das ist, glaube ich, auch was, wie man es dann mehr noch in die Gesellschaft tragen könnte.
Also, und das ist jetzt nicht so von meiner Seite zumindest keine so krasse Kritik, sondern das ist einfach was mir selber auffällt. Ich war länger selber beim Kartoffelkombinat und klar, da ist irgendwie immer gleiche soziale Bubble am Start an den Abholpunkten. Und irgendwie zum Beispiel, da fällt mir ein, irgendwie sowas wie Brot am Haken, dass man irgendwie für Menschen andere Menschen mitfinanziert oder so. Das ist ja ganz offene Frage.
Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ich weiß nicht, ich könnte auch gerne noch was sonst sagen, dass da natürlich noch viel Platz ist, um sich weiterzuentwickeln, klar. Also allein aufgrund von der eigenen Reichweite, die irgendwie natürlich auch sich auf bestimmte gesellschaftliches Umfeld bewegt, ist es klar, glaube ich, erreicht man bestimmte Leute auf jeden Fall. Ob es eine Bubble ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie Leute, die irgendwie sich kennen, die irgendwie vielleicht auch ähnliches Verständnis haben von miteinander leben. Geht natürlich auch um sprachliche Barrieren, die da oder Differenzen, die da sind. Da würde ich mal sagen, da könnten wir natürlich viel machen. Wir haben eine Homepage, die ist auf Deutsch. Ja, hängt immer an der Arbeit, die Leute reinstecken können oder die Kapazitäten, die da sind. Ich glaube aber, ein Riesenunterschied, und ich weiß nicht, ob das bei anderen Solawis ähnlich ist, ein Riesenunterschied ist, dass, das kam leider bei dem Zitat, so ein bisschen ist es untergegangen in dem Film, dass wir über diesen Modus einer Beatrunde zumindest irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass alle Menschen unabhängig von ökonomischen Möglichkeiten teilhaben. Also das ist, eine Beatrunde funktioniert so, dass jeder Anteil, also jetzt nochmal der Anteil, diese Rechengröße, die wir haben, die wir halt irgendwie, aufgrund der man halt berechnet, wie viel, durch wie viele Teile teile ich sowohl die Kosten als auch die Ernte. Jeder Anteil bietet einen anonymen Betrag und am Ende gucken wir, kommt mit den Geboten, die alle Anteile abgegeben haben, kommen wir da auf das Gesamtbudget, das wir jeden Monat oder das Jahr dann benötigen. Und da ist jeder Betrag von null bis was auch immer irgendwie denkbar. Es gibt einen Durchschnittsbeitrag, der wird auch bekannt gegeben, also die Gesamtkosten geteilt durch die Gesamtanteile. Gibt einfach eine Rechengröße. Und an dem orientieren sich die meisten, aber es gibt auch Anteile, es gibt Anteile, die zahlen die Hälfte von anderen Anteilen und die kriegen die gleiche Menge Gemüse. Insofern ist es zumindest mal eine ökonomische Hürde weniger als irgendwie in anderen Projekten, würde ich mal sagen. Inwieweit es dann irgendwie Menschen erreicht, kann ich jetzt, also gebe ich dir recht oder was heißt, ich gebe dir recht, das war eine Frage, würde ich mal sagen, da ist auf jeden Fall, sind da Entwicklungsmöglichkeiten, da werden wir uns vielleicht in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln und das ist natürlich trotzdem auch ein kleines Projekt, also die Frage ist natürlich, wie weit geht man außerhalb der eigenen Strukturen oder der eigenen Netzwerke, wie weit geht man da raus und wie weit muss ich überhaupt rausgehen, weil es ist wirklich ein kleines Projekt. Aber ich glaube, das können wir als Anregung einfach mitnehmen oder als Idee. Natürlich ist da Entwicklungsmöglichkeiten da.
Ich glaube, was du schon gesagt hast, ich glaube, ein Teil von dieser Bubble ist tatsächlich, wie wir auch neue Mitglieder werben. Also im Prinzip läuft das ganz oft über, man spricht Menschen an in seinem Umfeld, in dem man sich eh schon bewegt. Ja, und auch das verstärkt natürlich so einen Effekt. Und ich glaube schon, dass es, auch wenn man dazu sagt, das ist anonym und man kann jeden Betrag bieten, trotzdem glaube ich, dass das nicht so wirklich wahnsinnig viel genutzt wird. Weiß ich aber nicht, weil es ist ja anonym. Genau. Aber ist vielleicht auch nicht so ganz klar. Das andere ist natürlich eine Hürde für Menschen, die irgendwelche Mobilitätseinschränkungen haben. Wir haben auch sowas wie Ackertage und so weiter. Also solidarische Landwirtschaft heißt bei uns auch, dass wir am Acker mitarbeiten. auch das ist an sich mitgedacht, dass wir sagen, jeder Mensch kommt ja mit anderen Dingen, die er beitragen kann oder sie, und das muss nicht jeder auch am Acker arbeiten, man kann auch andere Sachen übernehmen, aber auch das ist schon, glaube ich, sowas, was Leute dann abhält möglicherweise. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, definitiv.
Habt ihr noch Fragen? Oder wollt ihr noch was ergänzen? Oder keine mehr? Ihr diskutiert noch? na gut. Dann recht.
Genau, du hast es vielleicht ein Ergänzen noch. Peter hat es vorhin schon angekündigt. Wir suchen Anteile für die kommende Saison wieder. Also wenn ihr Lust habt, euch auch noch mal genauer zu informieren, da liegen da die Flyer aus. Und wir bieten auch noch mal Infoabende an, sowohl einen Online-Infoabend, der wird, wenn sich irgendjemand den Termin merken mag, am 17. Januar stattfinden, und einen Infoabend in München im Kulturladen Westend, das ist in der Schwanthalle Höhe, in der Liegseilstraße 44 am 13. Januar am Abend wäre noch mal ein Infoabend, wo wir, glaube ich, auch noch mal genauer vor allem diese ganzen, vielleicht auch noch mal so ein paar technische Fragen oder wie das denn konkret aussieht mit der Verteilung, wie oft ist die und sowas und wie kommt man da überhaupt hin, klären oder erklären könnten. Genau, das wäre noch mal, wenn ihr weiteres Interesse habt, weitere Möglichkeiten.
Und hier ist jetzt gleich, also im Film kam ja auch die Licksalz, also das Mietshäuser-Syndikat, ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt vor, und wir machen jetzt gleich um 8 kommen noch Nico und Jorina. Wir haben mittlerweile auch eine Ausschreibung in der Stadt München gewonnen und bauen mit einem Mietshäuser-Syndikat zusammen ein Projekt hier. Und die beiden werden auch noch, das sind ein paar Leute, kommen gerade bei der Tür rein, sind mehrere Leute von uns da, von der ganzen Görzer-Crew, und werden da jetzt ein bisschen was zum Mietshäuser-Syndikat und zu dem Neubauprojekt erzählen, falls euch das interessieren sollte. Dann danke euch und ja, schönen Abend. Ciao, ciao.